Venezuela und Kolumbien bekräftigen Kooperation mit Freihandelsabkommen. Der Präsident Venezuelas Hugo Chavez und der kolumbianische Staatsoberhaupt Juan Manuel Santos haben am Montag Ortszeit in Caracas ein partielles Handelsabkommen unterzeichnet. Der bilaterale Vertrag umfasst insgesamt 3.500 Güter, insbesondere im Bereich der Industrie. Die Industriekooperation bei der Verarbeitung von Aluminium und Stahl umfasst speziell den Hausbau. Auch die Pläne einer gemeinsamen Ölpipeline von Venezuela über Kolumbien bis zum Pazifik konkretisierte eine Kommission aus Vertretern beider Länder. Das berichtet der lateinamerikanische Nachrichtensender Telesur. Im Vorfeld des am Wochenende stattfindenden Gründungsgipfels der Gemeinschaft lateinamerikanischer und karibischer Staaten, CELAC in Caracas, bekräftigten beide Präsidenten in ihrer vierten Zusammenkunft den Willen zu einer stärkeren wirtschaftlichen und sozialen Integration sowohl untereinander als auch mit ganz Lateinamerika. Das Freihandelsabkommen zwischen den beiden südamerikanischen Staaten ersetzt den rechtlichen Rahmen, der zuvor durch die Mitgliedschaft beider Staaten der Angemeinschaft gegeben war, aus dem Venezuela im April ausgetreten ist. Peru, Proteste gegen Mega-Goldmine. Nach einem Bericht des Nachrichtendienstes Blickpunkt Lateinamerika nehmen die Proteste tausender Bewohner der peruanischen Distrikthauptstadt Cajamarca gegen ein Mega-Goldtagebauprojekt der Minengesellschaft Yanacocha an Fahrt auf. Am Montag erklärte der Umweltminister José de Echave seinen Rücktritt. Es stünde seitens der Regierung keine, Zitat, angemessene Strategie im Umgang mit sozialen Konflikten, begründete de Echave gegenüber lokalen Medien seine Demission. Seit Mitte letzter Woche haben die Proteste gegen das Minenprojekt Conga, die Stadt 870 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Lima, lahmgelegt. Der Protest richtet sich gegen das Vorhaben des Bergbaukonsortiums Yanacocha, das in drei Distrikten 4 Seen der Andenregion zwecks Goldförderung verlegen will. Die Anwohner befürchten weitreichende Folgen für den regionalen Wasserkreislauf. Perus Präsident Ollanta Humala hat die von Yanacocha präsidierte Umweltfolgenstudie unter seinem Vorgänger Alan Garcia zuletzt verteidigt, aber auch einen Dialog angeboten. Yanacocha ist die größte Goldminengesellschaft in Südamerika. Haupteigner ist die US-amerikanische Newmont Mining Corporation. Der Jahresgewinn des weltweit zweitgrößten Minengesellschaft betrug 2010 rund 9,5 Milliarden US-Dollar. 43,65% der Anteile hält eine peruanische Gesellschaft, 5% die Weltbankgruppe. 21 Tonnen Tränengas für das ägyptische Militär. Am Dienstag verlief der zweite Tag der ersten Parlamentswahlen seit dem Rauschmiss von Langzeitregent Hosni Mubarak mit einer nach nahe 70% Wahlbeteiligung am Montag und jetzt einer geringeren Wahlbeteiligung am Dienstag in Kairo, Alexandria und anderen Orten. Noch zwei Runden in ländlichen Bezirken sollen bis in den Januar folgen. Nach anderen Meldungen ist das ägyptische Militär in Erwerbsverhandlungen über 21 Tonnen Tränengas mit der Firma Combined Systems. Arbeiter im Seehafen von Suez erklärten Democracy Now! Zufolge, dass eine erste Charge von 7 Tonnen Ladung des US-gefertigten Tränengases bereits den Hafen erreicht hätten. Die ägyptischen Sicherheitskräfte hatten Tränengas massiv zum Einsatz gebracht, als sie versuchten, die jüngsten Proteste gegen die Militärherrschaft auf dem Tahrirplatz aufzulösen. Gestern Abend waren ehemalige Anhänger von Mubarak auf die Protestanten, auf Protestierenden am Tahrirplatz losgegangen in Seidenstraßen. Federal Reserve schüttete 7.000 Milliarden US-Dollar aus, um führende US-Banken zu retten. Die US-Zentralbank hat nach einem Bericht von Bloomington News Agency in den Jahren 2008 und 2009 die gigantische Summe von 7.000 Milliarden US-Dollar bereitgestellt, um mit geheim gehaltenen Darlehen Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America, Citigroup und Morgan Stanley zu stützen. Dem Bericht zufolge hatten die Banken geschätzt einen 13 Milliarden US-Dollar Vorteil aus den Krediten, da die US-Regierung Zinsen weit unter dem Marktniveau garantierte. Der Angriff hat am Wochenende 24 pakistanische Soldaten getötet. Bei einem NATO-Angriff auf zwei pakistanische Grenzposten sind 24 pakistanische Soldaten am Wochenende ums Leben gekommen. Die Situation ist sehr kritisch. Sobald die amerikanisch-pakistanischen als auch die afghanisch-pakistanischen Beziehungen sind indirekt betroffen, sagte Thomas Ruttig vom Think Tank Afghanistan Analyst Network, der Online-Redaktion von dem Standard. Pakistan reagierte mit einer Sperrung zweier Grenzübergänge nach Afghanistan und jetzt auch mit der Absage seiner Beteiligung an der Afghanistan-Konferenz in Bonn. Trotz der Binnenlage Afghanistans sei die Versorgungslage jedoch nicht kritisch. Der Zwischenfall wird also die kommende Afghanistan-Konferenz überschatten. Sein Hauptthema war ja die Verhandlung des Transitionsprozesses in Afghanistan nach 2014. Am Wochenende gibt es dazu im Übrigen eine Demonstration in Bonn. Polizeigewalt bei Castor. Heftige Vorwürfe erheben Atomkraftgegnerinnen gegen die Polizei. Sie sei unverhältnismäßig gegen viele Protestierende gegen den Castor-Transport der vergangenen Tage nach Gorleben vorgegangen. Rüde ging die Polizei gegen die explizit gewaltfreie Blockade der Initiative x-tausendmal quer vor. x-tausendmal quer spricht von mindestens 60 Verletzten und zahlreichen Einweisungen ins Krankenhaus. Nur wenige Blockierer seien von der Straße getragen worden, so x-tausendmal quer. Die meisten seien Schmerzen zugefügt worden, damit sie selbst von der Straße gingen. Dabei wendet die Polizei regelmäßig sogenannte Schmerzgriffe an. Griffe in die Augen, Verdrehen von Handgelenken, Nase, Arm oder Fingern. Die bundesweite Initiative Ausgestrahlt bemängelt zudem, dass die Eskalation zu einem verzerrten Bild der Protestbewegung und ihrer Anliegen führe. Die unzähligen Protest- und Blockadeaktionen gegen den Atommülltransport bewertet sie als machtvolle Demonstration der Anti-AKW-Bewegung. Denn so Ausgestrahlt, wörtliches Zitat, die Beteiligung an den Blockadeaktionen ist genauso stark wie im Ausnahmejahr 2010, direkt nach dem Laufzeitverlängerungsbeschluss der Bundesregierung. Auch die Demonstration am Samstag sei die zweitgrößte Demonstration im Wendland in bald 35 Jahren Gorleben-Konflikt gewesen. Latenter Antisemitismus bei etwa 20% der BRD-Bevölkerung. Etwa 20% der Bevölkerung in Deutschland weisen nach Angaben eines Expertengremiums latenten Antisemitismus auf. Diese Größenordnung geben die von sogenannten unabhängigen Expertenkreis Antisemitismus ausgewerteten demoskopischen Untersuchungen übereinstimmend an, heißt es in einem als Unterrichtung durch die Bundesregierung vorliegenden 200 Seiten Bericht des Gremiums zum Antisemitismus in Deutschland. Darin wird das rechtsextremistische Lager als nach wie vor wichtigsten Träger des Antisemitismus in der Bundesrepublik benannt. Dieser Befund werde insbesondere durch die Tatsache unterstrichen, dass mehr als 90% aller antisemitischen Straftaten durch Täter begangen werden, die dem rechten Spektrum zugeordnet werden. Die Bundesrepublik nimmt im Vergleich mit anderen europäischen Ländern hinsichtlich der Verbreitung antisemitischer Einstellungen einen Mittelplatz ein. Dies liegt aber trotz permanenter Auseinandersetzung und Ächtung des Antisemitismus im öffentlichen Raum, erreiche sie im Allgemeinen doch höhere Werte als Italien, Großbritannien, Niederlande und Frankreich. Nur die wegen der zum Teil extrem hohen Antisemitismuswerte in Polen, Ungarn und Portugal kann sich die BRD auf einen Mittelplatz retten. Inflation im Südwesten auch im November sogenannt stabil um 2,5%. Seit 11 Monaten liegt die Teuerungsrate über 2%. Diese Grenze wird allgemein als preisstabil bezeichnet. Seit 2005 ist das Preisniveau um 11,6% gestiegen. Preistreiber auch im November waren Heizöl plus 29,5%, Kraftstoffe plus 11,1%. Auch bei anderen Energiearten stiegen die Preise deutlich an. Der Preis für Strom erhöhte sich um 7,9%, Fernwärme 7,8% und Gas 6% verteuerten sich ebenfalls deutlich. Aber auch bestimmte unerlässliche Nahrungsmittel verzeichnen einen überproportionalen Preisanstieg. Preise, Öle und Margarine um bis zu einem Viertel, Weizenmehl plus 17,9% oder Bohnenkaffee um 26,1%. Säfte und andere alkoholfreie Getränke um bis zu 10%. Auch die Badenova mit ihrer Wasserpreiserhöhung zum 01.01.12 wird das Teuerungsniveau hochhalten. Weitere Verzögerung bei Aufhebung der Residenzpflicht in Baden-Württemberg. Am 18. November lief die Frist zur Stellungnahme zum Rechtsverordnungsentwurf der Landesregierung zur Abschaffung der Residenzpflicht für Flüchtlinge ab. Auf Nachfrage von Rade Dreigland erklärte gestern Innenministeriumssprecher Andreas Schwarz, dass die erneute endgültige Verabschiedung im grün-roten Landeskabinett sich weiter verschieben könne. Selbst vom Februar ist jetzt die Rede, da nämlich das Innenministerium nicht näher präzisierte Erweiterungen an der Rechtsverordnung nach der Anhörung vornehmen wolle. Auch das Freiburger Büro der Fraktionsvorsitzenden der Grünen im baden-württembergischen Landtag konnte beim mittlerweile zweiten Versuch der Fixierung eines Interviewtermins mit Frau Edith Sitzmann keinen Erfolg vorweisen. Unabhängige Listen sorgen sich um feuergefährliche Wärmedämmung in Freiburgs Häuserfassaden. Freiburg rühmt sich, die Hauptstadt der Passivhausbauweise zu sein. Fraglich scheint zunehmend, ob die verwendeten Materialien wie Styropor als Dämmmaterial auch im Brandfall nicht zusätzliche Gefahren verursachen. Einer NDR-Doku zufolge musste bei der Braunschweiger Materialprüfungsanstalt ein Versuch abgebrochen werden. Herabtropfendes Polystyrol brannte am Boden weiter. Ganz abgesehen von den sich entwickelnden giftigen Gasen, sagen die unabhängigen Listen. Deshalb fragen sie die Stadtverwaltung Freiburg bezüglich der privaten Haushalte, den Wohnungen der Freiburger Stadtbau und den städtischen Gebäuden. Ist die Verwaltung diese Gefahr bekannt? Wie groß ist der Anteil der Bevölkerung, die in Gebäuden wohnt, die einem derartigen Brandrisiko ausgesetzt wird? Was wird gegen dieses Risiko getan, um es zu minimieren? Wie werden die Bewohnerinnen über ein mögliches Brandrisiko in ihren Häusern informiert? Brandsperren aus Mineralwolle verhindern vorübergehend ein Eindringen von Flammen in die Wände aus Polystyrol. Wurden während der Sanierungsmaßnahmen bei den Wohnhäusern diese Sperren zumindest über den Fensterstürzen eingebaut? Und last but least ist seitens des Baurechtsamts vorgesehen, den Brandschutz der bereits sanierten Gebäude erforderlichenfalls nachrüsten zu lassen? Und wenn ja, in welchem Zeitraum sollen diese Maßnahmen umgesetzt werden? Das war's mit dem Infoflash heute am 30.11.